zweite Fußball-Bundesliga-Podcast. Mit Jan Klein-Rösing.
Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Adorn It, eurem zweite Fußball-Bundesliga-Podcast. Mit mir, eurem treuen Host, Jan Klein-Rösing. Und ich habe einfach das Gefühl, niemand möchte den Platz an der Sonne haben. Schalke, bisher alle Pflichtspiele in diesem Jahr 2026 nicht siegreich gestalten können. Aber die Konkurrenz patzt regelmäßig. An diesem Wochenende Paderborn, zwischenzeitlich ja Tabellenführer gewesen, nach ihrem 1-0-Führungstreffer in Düsseldorf. Aber auch die Führung haben sie verspielt und Schalke verlieren deutlich mit 2-0. In der Vorwoche auch schon gegen den 1. FC Kaiserslautern, nur mit einem Kraftakt und mit der Energie des Stadions und dem Comeback von Edin Dzeko in Deutschland da noch einen Punkt geholt. Also, ja, der Kampf um die Bundesliga ist sehr, sehr eng. Niemand möchte so richtig sich ganz vorne absetzen. Und auch unten, der Abstiegskampf wird immer breiter, weil die Teams, die unten drin sind, sich auch sehr gut verstärkt haben, in der Winterpause super Arbeit leisten und dadurch Erfolgserlebnisse einsammeln, während Teams, die sich schon in Sicherheit wähnten, im Tabellenmittelfeld, ich sag nur zum Beispiel mittlerweile ja auch Preußen Münster und auch Holstein Kiel, immer weiter federn lassen und somit dann auch in den Abstiegskampf reinrutschen. Das hat natürlich unterschiedliche Gründe, ganz klar, weil Preußen Münster viele Verletzte hat und natürlich auch zweites Jahr, zweite Bundesliga. Da kann ich jetzt auch noch nicht erwarten, dass sie dann direkt auch so konstant eine gute Rolle spielen. Ich bin immer noch ein bisschen geblendet von dem fantastischen Saisonstart unter Alexander Ende. Mittlerweile hat es sich ja auch aufgrund von Verletzungen und auch deshalb, dass sich die Gegner da super drauf eingestellt haben, etwas relativiert in der Tabelle und Preußen Münster sich dann, ja, da wurde so ein bisschen durchgereicht, sind jetzt gerade auf Rang 15 mit 21 Punkten und brauchen jetzt natürlich jedes Erfolgserlebnis, aber zu denen kommen wir erst später. Wir fangen nämlich ganz klassisch an mit Magdeburg gegen Hannover 96 und das war einfach ein richtig geiles Spiel. Patrick Sander und Christian Titz, beides Trainer, die auf offensiven Fußball setzen wollen, die mit dem Ball Lösung finden. Und obwohl ja auch beide in unterschiedlichen Tabellenregionen agieren, Magdeburg im Abstiegskampf, Hannover 96 im Aufstiegskampf, beide mit einem richtig schönen Ball, den sie da gespielt haben. Bei Hannover 96 hat sich jetzt auch wirklich eine richtige Stammelf gebildet. Links Elias Saad, rechts Jokota, von der Bank dann auch noch ein Weißhaupt, der auch ein super 1 gegen 1 Spieler ist. Also gerade auf den Flügeln sind sie super besetzt, können gegen tiefstehende Gegner mit dribbelstarken Jungs Situationen, Abwehrblöcke auflösen und sich so dann Torchancen erspielen. Dazu Kellmann, einen großgewachsenen, bulligen Mittelstürmer, der auch eine gewisse Tiefe mitbringt, also wirklich ein super Gesamtpaket hat. Und wie Hannover 96 den entdeckt hat, das ist mir immer noch ein Rätsel, aber absolut Weltklasse. Der Defensivverbund steht mittlerweile mit Ordener Neubayer auf den Schienenpositionen. Auch die machen Dampf und das ist einfach wunderschön mit anzuschauen. So spielt für mich ein richtiger Aufstiegsfavorit. Eine Mannschaft, die Fußball spielen möchte, eine Spielkultur hat, natürlich auch ein gewisses Risiko eingeht, dadurch, dass sie auch so hoch stehen, dass selbst Keeper Neul einige Meter vor seinem Kasten steht. Aber dieses Risiko ist halt mit eingepreist. Kennen wir von Christian Titz auch schon beim ersten FC Magdeburg, hat es dort ja auch relativ erfolgreich praktiziert. bei Hannover 96 natürlich nochmal bessere Gegebenheiten, bessere strukturelle Voraussetzungen mit Jörg Schmadtke, einer der Top-Manager in Deutschland, wie ich finde, was Transfers angeht, an seiner Seite. Und so buxiert Hannover 96 jetzt sich in die Rolle des Top-Favoriten, auch wenn es tabellarisch ja noch nicht ganz so aussieht. Sie sind noch nicht ganz oben angekommen. Sie kommen aber mit 7 Meilenstiefeln an. Auf der anderen Seite, es war auch erst der erste Sieg 2026 für die Hannoveraner. Aber die Art und Weise, wie dieser zustande gekommen ist, gegen ein sehr starkes Magdeburg, hat mir imponiert. Sie haben viele Positionsrochaden gehabt und vor allen Dingen Enzo Leopold, der Kapitän im Mittelfeld, hat die Zügel in die Hand genommen, hat das ganze Spiel gut strukturiert, aus der Tiefe heraus, ein super Auge gehabt, hat sich super positioniert. Wie gesagt, ist er auch sehr ballsicher, druckresistent. Also da haben die Mitspieler von Enzo Leopold natürlich auch ein gewisses Urvertrauen dann. Sie wissen, okay, wenn ich den Ball zu Leopold spiele, der hat eine Idee, der weiß, was damit anzufangen, der behält den, wir bleiben also im Ballbesitz. Und das beflügelt dich ja auch. Da bist du direkt mutiger, offener, hast mehr Selbstbewusstsein auch als Mitspieler. Und das strahlt sich einfach aus. Es ist momentan einfach ein super Gebilde, ein gutes Gerüst. Ausnahme 0-0 im Tor. Boris Tomic in der Endverteidigung, Leopold. Und vorne dann Aseko Nkili im offensiven Mittelfeld, der diesmal ein bisschen blass gewesen ist. Und vorne Top-Torschütze Benjamin Kellmann. Das ist eine Achse, die funktioniert. Daran können sich die Mitspieler aufrichten, sich orientieren. Und alles in allem macht es super viel Spaß. Auch die Verpflichtung von Elias Saad bei St. Pauli in der Bundesliga und auch beim FC Augsburg nicht glücklich geworden hat, sondern ist so richtig seine Rolle gefunden, weil er ist eigentlich ein Spieler für so eine mitspielende Mannschaft, der halt auch im Ballbesitz sehr, sehr stark ist, super Dribbling hat, niedrigen Körperschwerpunkt, natürlich auch viele schnelle Körpertäusche machen kann, dadurch die Gegenspieler verwirrt. Und klar, in der zweiten Liga sind die Defensivverteidiger noch ein bisschen schwächer, als es in der Bundesliga ist. Und er ist ja körperlich auch nicht gerade der robusteste. Also das ist für ihn dann schon ein Vorteil. Aber er hat jetzt auch einfach einen Trainer, ein Umfeld und eine Spielidee, die zu seinem Spielstil passt. Und so blüht er auf, so hat er endlich wieder Spaß, bereitet ja auch den Treffer von Yokota mustergültig vor. Und ein mehr als überzeugender Auftritt. Auf der anderen Seite Magdeburg, Rückschlag, verlieren. Aber trotzdem ist es für mich kein schlechter Auftritt gewesen. Vorne mit Zukowski wieder einen sehr gefährlichen Stürmer gehabt, der auch mal zwei Verteidiger binden kann, weil wenn du ihm zu viel Platz gibst als Gegenspieler, ist er direkt brandgefährlich, Barischartig, der momentan einfach in einer fantastischen Form ist, mit seinen Chippeln hinter die Abwehrkette viel Gefahr gesorgt hat und selbst dann ja auch mal ins Dribbling geht, sich mal Abschlüsse nimmt aus der Distanz, der einfach dieses Selbstbewusstsein hat und das auch auf die gesamte Mannschaft überträgt. Wer mir auch sehr, sehr gut gefallen hat, ist der neue alte Sechser, Dario Stallmach, kam ja im vergangenen Februar vom AC Mailand zu den Magdeburgern. Hat er ein bisschen gebraucht, aber jetzt auf der 6 super robust gewesen. Allein wie viele Bälle er auch erobert hat im Mittelfeld und so dann auch mal für Kontersituationen sorgen konnte, der Magdeburger. Das hat mir sehr imponiert. Insgesamt auch wieder diese vielen Positionen zu haben, dieses Ballbesitzspiel, was versucht wurde, aber der Hannover 96 natürlich sehr schwierig ist, der über alles überragende Mannschaft in der Liga. Aber es erinnert wieder mehr an den Christian Titz Fußball der vergangenen Saison. Also Patrick Sander, überragender Job. Hätte nicht gedacht, dass er das so gut hinbekommt. Aber er hat diese Mannschaft stabilisiert. Klar, es schlägt sich nicht immer in Punkten wieder, aber allein diese Leistungsbereitschaft, diese Leistungsstärke und dass man teilweise auch auf Augenhöhe war, vor allem in Hälfte 2 mit Hannover 96, macht mir dann doch Mut, dass wir die Magdeburger in der kommenden Saison auch wieder in der zweiten Liga sehen, dass sie dementsprechend Punkte einsammeln werden. Weil mit dieser Leistung wird es für jeden Gegner schwer, gegen Magdeburg Punkte zu holen. Und natürlich mit Talenten wie den Laurin Ulrich, mit einem Stallmach auf der 6, den ich vorhin erwähnt habe, Zukowski, das sind Jungs, die sollten im Auge behalten werden. Die haben sogar noch, sind noch relativ jung, haben noch ein gewisses Entwicklungspotenzial und da kann ich mir schon vorstellen, dass im kommenden Sommer doch Angebote reinflattern. Und wenn Ottmar Schork dann auch wieder ein paar gute Transfers tätigt und Magdeburg dann den Saisonstart nicht ganz so verkackt, wie ich es mir auf gut Deutsch, glaube ich, dass sie in der kommenden Saison dann auch wieder eine ganz andere Rolle und einen ganz anderen Gefilden, Tabellengefilden in Liga 2 agieren werden. Aber alles in allem war es für mich ein super unterhaltsames Spiel. Es hat mega Spaß gemacht zuzuschauen. Und ich freue mich auf die weiteren Partien beider Mannschaften, denn da ist auf jeden Fall immer spielerische Klasse geboten. Und ich bin ja auch eigentlich jemand, der Fußball nicht nur wegen des Ergebnisses guckt, sondern auch, um schöne Kombinationen zu sehen. Also das heißt ja Fußball spielen und nicht nur Fußball arbeiten. Die Grundtugenden müssen immer dabei sein, aber auch dieser spielerische Flair, Sachen auch mal, ja, spielerisch zu lösen mit Kombination, das ist doch das, was uns allen Freude macht und was euch, denke ich, auch mal Freude machen wird. Außer natürlich, ihr seid gerade Fan von einem Abschiedskandidaten und denkt euch so, ja, Hauptsache mein Team holt hier die Punkte. Dann gehen wir weiter zur zweiten Partie. 1. FC Nürnberg gegen Preußen Münster. Endstand 1:1, beide und Punkt. Ich fange mal bei den Nürnbergern an, weil zu Preußen Münster habe ich heute ein bisschen mehr zu sagen. Also, die Nürnberger in ihrem 4-4-2-System haben einen starken Auftritt hingeliefert, waren die tonangebende Mannschaft, super gefährlich gewesen, stringente Spieler vorne, da sieht man einfach jetzt, dass Miroslav Klose und die Mannschaft mittlerweile auf einem Nenner sind, was die Spielidee angeht, defensiv kompakt stehen und dann nach vorne schnell kontern mit direktem Spiel, aber teilweise dann auch mal spielerische Elemente einstreuen, vor allem wenn der Gegner da mal tief steht, haben sie mit einem Lubach, mit einem Jusva und mit Finn Ole Becker drei Jungs, die mit spielerischen Mitteln so einen Defensivblock auflösen können, weil sie diese technischen Fähigkeiten besitzen, diese Ruhe am Ball und vor allen Dingen auch diese Übersicht für Mitspieler und für Räume und Lücken, dass so aus dem Mist gefährliche Aktionen entstehen. Die Transfers, die sie ja jetzt noch getätigt haben, ist jetzt noch mal einiges passiert. In dieser Woche Tim Drexler als Rechtsverteidiger von Hoffenheim ja eigentlich ausgeliehen, wechselt jetzt komplett zu RB Salzburg. Der ist weg. Dafür übernimmt jetzt Janisch aus Eingebäcks noch eine größere Rolle. Finde ich eigentlich gar nicht mehr so schlimm, weil Janisch sich auch Stück für Stück jetzt in die erste Hälfte gearbeitet hat. Robin Knoche als Innenverteidiger weg. Da jetzt auf Viererkette gesetzt wird und Robin Knoche vor allen Dingen Tempodefizite hat, also eher in der Dreierkette aufgehoben ist, ist es jetzt klar, als Mensch fügt Persönlichkeit einen Verlust, aber auf dem Platz erstmal nicht. Dazu hat man jetzt nochmal sich verstärkt. In den kommenden Stunden soll Emanuel Frey festkommen, beziehungsweise erstmal als Leihgabe kommen vom Hamburger SV als Zehner. Also noch einer, der diese spielerischen Aspekte mitbringt, der vielleicht sogar noch mehr Zehner ist, als es Newsvan, Lubach oder Finn Ole Becker sind, der sich vor allen Dingen am gegnerischen 16er extrem wohlfühlt, wenn er massiv unter Druck ist und sich dann mit seinen kurzen, schnellen Bewegungen durchsetzen kann durch die Abwehrkette und dann vor allem auch als Torjäger agiert. Klar, von den Scorerwerten vielleicht nicht so, aber Emanuel Frey ist einer, der extrem geil darauf ist, auch Tore zu machen. Vor allem bei Braunschweig die ja auch hier auf Konter gespielt haben, hatte Farai so eine Sonderrolle, weil es nicht immer so ins Pressing eingebunden, sondern war so ein freies Radikal, was auch relativ nah an der Mittellinie dann gestanden ist, auch wenn seine Mitspieler dann in die eigene Hälfte gedrängt wurden. Und dann bei Kontern, zum einen natürlich durch sein Tempo, aber auch durch seine Finesse und seine große Spielintelligenz, konnte er dann einzuleiten, hat dann oft ja auch mit Ryan Philippe zusammen vorne agieren dürfen. Und das kann ich mir auch vorstellen, dass er dann vielleicht ab und an nochmal als zweite Spitze agiert, neben dem Soma oder neben dem Skobel, also auch gerade für die Angriffsreihe nochmal als zweiter Halbstürmer eine gute Option darstellt. Beim HSV in der Bundesliga natürlich sehr schwierig, weil HSV viel auf Konter spielt, eher einen defensiveren Stil pflegt, weniger spielerische Elemente hat, weil sie als Außenseiter auch oft nicht das Spiel machen müssen und eher dann Tugenden gegen den Ball gefragt sind. Und das bringt Farai ja eher nicht mit. Nürnberg kann es gebrauchen, sehen sich ja immer noch als einer der besseren Teams in der zweiten Liga, tue ich auch, vor allem vom spielerischen Aspekt ist da jetzt eine enorme Qualität da. Und deshalb bin ich ganz gespannt. Jetzt haben die auch noch Javier Fernandez ausgeliehen vom FC Bayern München. Riesiges spanisches Talent, vor allem in der zweiten Mannschaft zum Zuge gekommen. Da bin ich auch mal gespannt. Der bringt auch noch was ein spielerisches Element mit, aber eher aus einer tieferen Rolle auf der 6 oder auf der 8, also gerade im Kreativbereich. Kommt da jetzt einiges? Bin ich gespannt, ob es vielleicht nicht sogar zu viel ist und da dann vielleicht Jungs fehlen, die so ein bisschen Tiefe auch anbieten, die man dann halt schicken kann, weil wenn du nur so kreativ Jungs hast, die dann aber keine richtige Anspielstation haben, also dann vielleicht auch alle den identischen Raum bespielen und dich dann auf den Füßen stehen, könnte schwierig werden. Aber alles in allem, Nürnberg mit einem super guten Auftritt, sind halt des Öfteren an Johannes Schenk gescheitert oder an der eigenen Chancenverwertung. Da sieht man die Mannschaft noch relativ jung. Ich meine, vorne ist Skobel, du hast die komplette Hinrunde in der Regionalliga Bayern, also vierte Liga gespielt. Jetzt zweite Liga, hat ja auch schon getroffen. Aber klar, als so junger Kerl brauchst du natürlich auch Jungs um dich rum, die schon eine gewisse Erfahrung mitbringen und eine Ruhe ausstrahlen, damit du selbst auch diese Ruhe besitzt. Außer du bist natürlich ein Riesenausnahmetalent. Und da will ich jetzt auch mal gespannt sein. Und was natürlich auch noch ein Aspekt sein könnte, Miroslav Klose hat den Vertrag immer noch nicht verlängert. Ende November soll es ja eigentlich soweit sein, hat Sportvorstand Joti Szczesny-Aleksiu gesagt. So, und das kann natürlich auch noch Unruhe reinbringen, weil Kloses Vertrag läuft aus und wenn er nicht verlängert, also gerade zum Frühjahr hin, wollen natürlich auch die Spieler Planungssicherheit haben, wer der Trainer in der kommenden Saison sein wird und auch bei der Kaderplanung für Neuzugänge. Extrem wichtiger Aspekt. Deswegen auch dort bin ich gespannt, wie sie das handeln werden. Ich hoffe, dass Klose sehr schnell verlängert, weil Nürnberg und er, das passt. Und vor allem mit vielen Talenten, die ja den spielerischen Aspekt haben wollen, offensiv spielen wollen. Klose als ehemaliger Weltklasse-Stürmer und ein relativ junger, unerfahrener Trainer natürlich auch. Also beide können voneinander profitieren, weil mittlerweile auch so eine gewisse Ruhe in der Nürnberger Mannschaft ist. Eine Achse, eine erfahrene Achse mit einem Lukoschwili, mit einem Makiev, mit einem Jusvan. Das sind schon Jungs. Und Reichert im Tor, das sind Jungs, die bringen eine gewisse Ruhe, Stabilität mit. Ist eine Achse. Und darum herum können dann sich die jungen, wilden Kerle super entwickeln. Und dann kommen wir zu Preußen Münster. Die haben am heutigen Sonntag nochmal nachgelegt, zentral Mittelfeld. Da kommt jetzt Tobias Raschel von Kaiserslautern für 200.000 Euro Ablöse. Bei Borussia Dortmund ausgebildet, also kennt sich im Westen sehr gut aus. Zuletzt beim 1. FC Kaiserslautern unter Vertrag gestanden, aber dort unter Thorsten Lieberknecht keine Rolle mehr gespielt. Galt ja mal als Riesentalent beim BVB, spielstarker Mann, also passt perfekt zum Alexander Ende Fußball, der dann auch perfekt ist fürs Kurzpassspiel, weil er doch diese Ruhe am Ball besitzt. Eine weitere Option jetzt wieder, um diesen Kreativapparat im Mittelfeld wieder anzuschmeißen. Und vorne haben sie auch mit Iman Rondic vom 1. FC Köln einen Stürmer ausgeliehen, dem ich noch sehr viel zutraue. Bei Köln sehr unglücklich gewesen, sein Erstes großes Pflichtspiel damals, der Fehlpokal gegen Bayer Leverkusen, eine Riesenchance gehabt, den 2:1 Siegtreffer zu erzielen. Im Gegenzug kassiert dann der FC dieses Tor. Und danach war irgendwie so ein Knacks drin, ist nicht richtig angekommen, wurde jetzt nach Polen verliehen, dort auch nicht richtig zum Zug gekommen. Aber Rondec, das ist halt für mich so ein mobiler Stürmer, nennt man das, glaube ich, bei EFC oder FIFA, wie ich es ja früher noch genannt habe, der robust ist, ähnliche Statur hat wie Lokoc, also auch nicht der allergrößte, aber sehr robust gegen den Ball ist, den Ball abschirmen kann, ein super Pressing-Biest ist, also der vorne alles anrennt, was sich bewegt. So eine ähnliche Rolle dann halt wie Lokoc, der momentan ja auch verletzt ist, also perfekt dann, um in den Mittelsturm irgendwann reinzurücken, wurde jetzt erstmal zur Halbzeit eingewechselt, aber ich glaube, dass Jimenez auch ganz vorne spielt. Wahrscheinlich dann eben den Amenido, damit Oliver Batista Meier wieder auf seine Zehnerrolle gehen kann. Weil vorne, ganz vorne ist er so ein bisschen verschenkt, wie ich finde. Er muss ein bisschen mehr aus der Tiefe kommen, ein bisschen mehr den 16er vor sich haben und nicht schon im 16er stehen, damit er seine tödlichen Bälle oder seine auch guten Schüsse aus Reihe 2 abfeuern kann. Ich glaube, die Kombination aus Rondic und Amenido vorne, die beide sehr beweglich sind, das kann sehr gut funktionieren, dass die beiden sehr gut harmonieren. Einer kurz, einer lang. Also einer geht kurz, einer geht lang und macht dann die Räume frei. Das kann ich mir schon sehr, sehr gut vorstellen. Und ich wünsche es auch. Wie gesagt, da muss jetzt auch einfach mal wieder so ein Positiv-Drive her, ein Positiv-Erlebnis bei Preußen Münster. Auch mal wieder so 2-3 Spiele nicht verlieren und im besten Fall auch so 1-2 davon gewinnen, um auch wieder durchzuatmen. Man merkt es an, dass jetzt so langsam die Verletzten auch wieder da sind, aber so diese Selbstverständlichkeit in der Mannschaft ein bisschen abhandengekommen ist, weil Alexander Ender musste lang improvisieren. Wie gesagt, ist doch seine erste Saison in Liga 2, also auch nochmal neu. Aber er musste lange improvisieren, weil viele Verletzte da waren. Unter anderem Marvin Schulz, der jetzt mittlerweile zurückgekommen ist im Mittelfeld. Das waren so Kreativleute, das war eine Achse, das waren erfahrene Leute. An die konnte sich die Mannschaft aufrichten. Und dann musste halt ein bisschen gepuzzelt werden, rumgeschoben werden. Spieler dann halt wie Oliver Batista Meier, die nicht auf ihrer Idealposition spielen und dann auch nicht 100% die Leistung bringt, zu der sie ja eigentlich imstande sind, zu leisten. Und deshalb freue ich mich jetzt, dass so langsam alle wieder da sind, das Puzzle sich wieder bildet und dann auch wieder diese Selbstverständlichkeit in das Münsteraner Spiel reinkommt, weil lange waren sie sehr schwach, haben sich hinten reindrücken lassen, gar nicht ein Ende Fußball gespielt. Doch dann, Jorrit Hendricks, der Kapitän, erzählt plötzlich den 1:1 Ausgleich und dann war eine ganz andere Dynamik auch im Münsteraner Spiel. Dann wurde es wieder spielerischer, strukturierter nach vorne. Diese Spielfreude war da wieder da. Und dann hat sich Münster sogar Chancen erspielt und hätte am Ende sogar den Sieg noch einfahren können. Hendricks hatte ja nachher noch eine gute Abschlussmöglichkeit, kurz vor Ende der Partie. Und das sind halt einfach so diese Kippmomente, die jetzt geschehen müssen bei Preußen Münster. Und da bin ich mir sehr sicher, dass die dann auch noch geschehen werden. Und Was ich einfach interessant finde, ist Trainer Alexander Ende. Also das ist für mich ein Trainer, den sehe ich über kurz oder lang in der Bundesliga, spätestens im kommenden Sommer. Wenn ich ehrlich bin, ich als Werder Bremen würde da direkt anfragen, weil das ist ein Trainer, klar ähnlich wie auch Steffen könnte man sagen, aber der hat für mich nochmal einen ganz anderen Drive drin in der Mannschaft. Er ist taktisch so versiert, spielt gerne Viererkette und glaube, das passt auch super zu Werder Bremen zum einen. Die haben zuletzt auch viel Fünferkette gespielt, aber Viererkette passt gut. Er kann unbekannte Spieler top entwickeln, passt auch. Hört sich natürlich auch wieder ähnlich an wie Horst Steffen, aber der spielerische Aspekt ist bei Alexander Ende nochmal ausgeprägter. Also er mag so dieses spielerische Spiel. Er spielt gerne mit Mittelfeldraute. Erfolgreichste Zeit von Werder Bremen mit Mittelfeldraute. Und er weiß es vor allen Dingen so Kreativspieler wie Romano Schmid oder der auf Leonardo Bittencourt perfekt einzusetzen, ihre Stärken auszuspielen. Er sieht einfach direkt die Stärken. Also er nimmt sich einfach ein System und presst die Spieler da rein, sondern er guckt, welche Spieler habe ich. Natürlich wünscht er sich auch Spieler. zu seiner Idealidee von Fußball passen, aber er ist dann halt auch mal pragmatisch, hat vor allen Dingen bei Fair dann auch mal pragmatisch agiert, vor allem, weil dann im Winter seine besten Spieler immer weggekauft wurden. Und da sollten die Bremer jetzt nochmal rangehen, weil momentan ist er noch nicht ganz so präsent auf dem Radar. Trotzdem bietet er alles das, was Werder Bremen braucht, aber so wie ich Clemens Fritz und Peter Niemeyer kenne, wird das nichts, weil was die da momentan bei Werder Bremen leisten, jetzt mal ein bisschen off-topic, ist aber nur desaströs. Clemens Fritz am heutigen Sonntag auch im Doppelpass zugeschaltet, sollte sich ein bisschen zur Entlassung von Horst Steffen äußern und hat einfach Horst Steffen die ganze Zeit gelobt. Und dann haben die Gäste, Christian Straßburger von Sky, Magenta Sportkommentator und Sport1-Experte Stefan Effenberg auch gefragt, ja, aber du lobst ihn doch die ganze Zeit, warum wurde er denn entlassen? Und darauf hatte Fritz keine Ahnung. Da natürlich nochmal das Ding mit transfermarkt.de, dass Clemens Fritz gar nicht wusste, dass er sogar noch einen Spieler, meine ich, leihen darf, dass er das sich auf dem Schirm hat als Geschäftsführer eines Bundesligisten. Und jetzt gibt es ja mittlerweile auch schon eine Petition gegen Fritz. Und ja, die Transfers haben auch nicht so gezündet. Victor Boniface, dauerverletzt, kann weg. Milosevic als Leihe vom VfB Stuttgart. In dem Moment, als sie einen Stürmer brauchten, der auch verlässlicherweise mehr knipst, haben sie ihn geliehen. Großes Talent, aber kommt auch noch nicht so richtig in Fahrt. Dux abgegeben und ihn dann halt nicht direkt als Mittelstürmer etc. abgegeben. Dafür Backhaus, okay, das ist gut. Auch einige Talente hochgezogen, das passt auch. Aber insgesamt fehlt da für mich auch so eine gewisse Handschrift im Kader. Wie möchte Werder Bremen tatsächlich spielen? Was für eine Philosophie verfolgen sie? Das passt einfach nicht. Dann natürlich auch die Entlassung oder also der Weggang von Christian Brandt als U23-Trainer. Also auch dort nochmal ein Fass auf. Also Werder Bremen momentan unruhig, aber Alexander Ende, ich glaube, das würde ihn schon reizen. Ich meine, direkt in die von der dritten Liga, halbwegs der zweiten Liga und dann direkt in die Bundesliga reinzugehen, das würde passen. Und Ende traue ich zu, dass er kurzfristig den Klassenerhalt schaffen kann und dann mit dem richtigen Rüstzeug, mit den richtigen Spielern im Sommer auch wieder aus Werder Bremen ein Team macht, was in der oberen Tabellenhälfte angreifen kann, wie es ja davor unter Ole Werner auch schon der Fall war. Deswegen, auch dort bin ich sehr, sehr gespannt. Jetzt haben wir viel und breit über den Freitag gesprochen. Und deshalb wird der Samstag und auch der Sonntag etwas kürzer. Wir wollen diese Folge auch nicht zu ausgedehnt haben. Ich spreche mal kurz über ein Spiel. Ganz, ganz kurz. Eintracht Braunschweig gegen Karlsruhe SC. Braunschweiger gewinnen 1-0 durch einen Treffer von Innenverteidiger Kevin Ehlers. Aber es ist natürlich auch wichtig für die Braunschweiger, die sich damit im Abstiegskampf auch wieder ein bisschen Luft verschaffen, jetzt auf Rang 12 gesprungen sind. 4 Punkte vor Dresden auf dem Relegationsplatz, genauso 4 Punkte vor Magdeburg auf einem direkten Abstiegsplatz, also etwas Luft. Aber natürlich, neben dem Platz knirscht es ein bisschen, weil Sven Köhler, der Sechster respektive Mittelmann in der Innenverteidigung, in der Dreierkette, wo seinen Wechselwunsch hinterlegt haben soll, der 29-Jährige, war dann auch direkt nicht im Kader und der war in den vergangenen Wochen ja eine absolute Säule auch für den Defensivverbund und auch für den Spielaufbau von hinten heraus. Wenn der natürlich wegbricht, tut schon weh. Umso wichtiger war es jetzt, diese 3 Punkte einzufahren gegen den KSC, der ja wieder einen Schritt zurück gemacht hat. Da hat so wieder die Energie im Spiel gefehlt, so dieser Esprit nach vorne. Das war wieder eher so ein durchschnittlicher Auftritt. Erst am Spielende hin kam ein bisschen mehr von ihnen, haben sich am Ende dann aber auch nicht mit Ruhm bekleckert. Und Braunschweig, wie gesagt, 3 ganz wichtige Punkte im Abstiegskampf. Und das muss der Schlüssel sein, hinten kompakt stehen und dann vorne immer wieder mit Nadelstichen für Gefahr zu sorgen. Gerade wenn du merkst, der Gegner ist gerade heute nicht so kreativ, nicht so gut drauf. Ihm dann trotzdem irgendwie den Ball überlassen und damit zu kleinen Fouls den Spielrhythmus zu zerstören. Damit machst du die Gegner auch im Kopf mürbe und kannst dann, wie gesagt, dadurch, dass Ehlers auch relativ früh in der Partie getroffen hat, ihn dann auch den Stecker ziehen. Dann freue ich mich, dass die Spielvereinigung Greuther Fürth mal wieder gewonnen hat. Bei Holstein Kiel einen ordentlichen Auftritt hingelegt unter Heiko Vogel, der es geschafft hat, wieder Struktur und Energie auf den Platz zu bringen. Mussten ja immer noch auf Felix Klaus, einen der wichtigsten Offensivspieler, verzichten. Aber Branimir Grütter, der Kapitän, kommt wieder in der besseren Form und der ist ja der Schlüsselspieler. Hat jetzt zumeist auf dem rechten Flügel agiert, ist aber immer wieder nach innen gezogen und der hat wieder mehr Spielfreude auch gehabt. Ist ja technisch mit der beste Spieler bei den Kleeblättern. Und auch die Achse auf der 6 mit Paul Will und Arifi top funktioniert, haben viel abgefangen. Am Anfang hat Kiel es so ein bisschen versucht, offensive Impulse zu setzen, haben sich angemeldet, aber dann, wie gesagt, Will und Arifi alles schön wegverteidigt und so den Kieler Schwung Mut genommen und dann Stück für Stück den Gegner in die Enge getrieben. Aaron Keller auf der linken Offensivseite kommt ja auch immer besser in Fahrt, weil er sowieso schon einer der wenigen Lichtblicke, weil er halt einer ist, der spielerisch das lösen kann, der mit Dynamik, der mit Tempo ankommt, der nicht so statisch agiert, der mit und gegen den Ball immer ackert, also ein Vorzeige-Profi ist. Und vorne Noel Futkoy, ganz wichtig, dass er auch mal wieder getroffen hat, ist ja so die einzige Konstante bei der Spielvereinigung Greuther Fürth in dieser Saison, dass er vorne, wenn er trifft, dann auch wichtige Treffer macht und Fürth dann meistens auch etwas mitnimmt, also das ist auch psychologisch schon mal ganz wichtig, wenn Futkoy trifft, zusammen im Doppelsturm mit Srebini, also dieses 4-4-2-System von Heiko Vogel, mutig auftreten, offensiv auftreten, vor allem das Zentrum deutlich überlagern, Tuhumcu, Skripski, Meffert dazu bringen, Defensivaufgaben zu übernehmen, sie gar nicht in offensive Szenen kommen zu lassen, weil dann Skripski, Tuhumcu, die haben schon diese Kreativität, diese Momente, für Gefahr zu sorgen und wenn der Kiel Express dann gegen eine eher verunsicherte Fürther Mannschaft, wo die Selbstbewusstheit auf ganz wackeligen Beinen ist, einmal in Fahrt kommt, der D-Zug ins Rollen kommt, kann es schnell auch mal sehr wehtun und deshalb bin ich umso froher, dass die Fürther es geschafft haben und Holstein Kiel, ich habe gedacht, ja, die kuscheln sich so im Mittelfeld ein, aber wenn ich mir die Tabelle angucke, auch dort wird es langsam kribbelig. Also die Gefahr, durchgereicht zu werden, besteht bei Holstein Kiel. Vor allen Dingen, weil ja die Teams unten, wie Magdeburg, die jetzt zwar nicht gewonnen haben, aber auch richtig gut spielen die letzten Wochen und auch gepunktet haben. Braunschweig hat gewonnen, Düsseldorf hat gewonnen, Dresden hat erneut gepunktet, Bielefeld hat gepunktet, also alle Teams unten punkten weiter und sukzessive rutscht dann Kiel unten rein. Und wenn du sie dann nicht diese Erfolgserlebnisse haben oder vielleicht auch mal ein bisschen Konstanz reinbekommen, mal zwei Spiele hintereinander nicht verlieren, können sie sich dann noch rausbewegen, weil am Ende, wenn du sie am Ende am 33. Spieltag unten drin sind, am letzten Spieltag der maximale Druck da ist, dann möchte ich nicht in der Kieler Haut stecken, weil der Druck, der wird maximal sein dann. Deswegen lieber jetzt, so wo es noch in der Mitte der Saison ist, die Punkte einfahren, ein gewisses Polster aufbauen und dann zum Saisonende, wenn dann diese Leistungsstelle kommt, dann ist der Druck nicht mehr so hoch und dann ist es auch nicht mehr ganz so schlimm. Design, dein Verein, eure Plattform, wenn ihr euren Verein aber mal auf das nächste Level heben wollt. Ihr wollt eure Social-Media-Präsenz eures Vereins verbessern, oder habt vielleicht sogar einen Podcast, so wie ich hier mit Tornet und braucht coole Grafiken für euren Social-Media-Account, dann ist das die richtige Plattform. Hier bekommt ihr maßgeschneiderte Designs, könnt euer Logo sogar hochladen und der Support ist einfach unglaublich, bedeutet kurze Wege. Es ist ein sehr kleines Unternehmen, bedeutet natürlich, eure Anliegen werden sehr schnell behandelt. Also Design dein Verein, eure Plattform für den nächsten Schritt eures Fußballclubs. Samstagabend, weil wir überspringen erstmal Schalke gegen Bochum. Machen wir zum Schluss. Also Samstagabend, Elversberg zu Gast beim 1. FC Kaiserslautern. Ja, und ich habe gedacht, wie ihr auch schon bei meinen Tipps gesehen und gehört habt, die machen es, die ziehen es, die holen sich die 3 Punkte, die Lautern auf dem heimischen Betzenberg, und dann sind sie richtig dick und fett im Aufstiegskampf dabei. Elversberg nach dem Abgang von Ebner Talib habe ich nicht mehr so viel zugetraut. Mokwa, ja, hohes Talent, aber die Scoring Power eines Ebner Talibs aufzufangen, das schafft er nicht. Ja, am Ende des Tages 3-1 Sieg für Elversberg. Mokwa hat getroffen. Und ich habe keine Ahnung von Fußball, vor allem nicht von der 2. Liga. So scheint es mir. Passt natürlich auch zu ein paar Kommentaren, die ich bekommen habe. Also, ja, vielleicht habt ihr recht. Aber es ist mir auch scheißegal, um ganz ehrlich zu sein. Ja, was ist zu diesem Spiel zu sagen? Also, wie gesagt, Lautern ja auch gar nicht mal so schlecht angefangen, haben den Sprung aus der Anfangsphase gegen Schalke auf Schalke mitgenommen, als sie ja früh auch 2-0 führten, erst später erst den Ausgleich kassiert haben. Aber haben sich davon nicht umkriegen lassen und einen guten Auftritt hingelegt, haben Elversberg früh unter Druck gesetzt, frühe Ballgewinne erzeugt, weil Elversberg auch unter Vincent Wagner, genauso wie unter Horst Steffen zuletzt, spielerische Elemente wollen alle spielerisch lösen. Und das war natürlich das perfekte Fressen für Lautern, die früh gepresst haben, aggressiv gegen den Ball gearbeitet haben. Vor allem Robinson auf der 6 hat die Bälle früh erobert. Und dann ging es halt auch mit viel Tempo nach vorne. Konterspiel, Mika Haas auf der linken Schiene hat in der Anfangsphase die Linie rauf und runter gerannt auf seiner linken Seite und hat dann noch früh, nach 5 Minuten war das, ein Konter quer durch den 16er dann gespielt. Auf der anderen Seite war dann der andere Schienenspieler, Jolie, am zweiten Pfosten da. Abschluss aus kurzer Distanz, aber Christoph kann den Ball dann gerade noch so zur Ecke klären, der Elversberger Keeper. Und dann wurde Elversberg halt immer besser, weil sie Lösungen gegen das frühe Pressing gefunden haben, Schmal, der erst so ein bisschen im offensiven Mittelfeld gespielt hat, da ein bisschen weiter nach hinten gezogen. Der hat dann aber auch zusammen mit Poreba diese spielerischen Elemente mit reingebracht, also viel dann aus der Tiefe heraus lösen können. Teilweise dann auch mal ja, längere Bälle über das lautere Pressing spielen können. Und so dann vor allem Conte, Zimmerschied, Petkov, die 3 Offensiven in Szene setzen können, ihnen Raum geben. Und wenn diese Jungs eins lieben, dann ist es Platz zu haben, ihr Tempo auszuspielen. Und vor allen Dingen, sie denken schon 2-3 Schritte immer weiter. So, wo kann ich den Ball jetzt hinspielen? In welche Räume kann ich mich da dann bewegen? Also das ist wirklich, also Platz und Zeit ist das, was die Elversberger braucht, um erfolgreich Fußball zu spielen. Und dann sind sie auch, wie der berühmt-berüchtigte D-Zug, den ich heute schon einmal erwähnt habe, spielen es dann super schnell aus. Natürlich haben sie auch Glück, dass sie dann diesen Elfmeter bekommen. Robinson dann auch als letzter Mann von Aytekin sogar die rote Karte kassiert hat, also doppelte Bestrafung. Wurde eigentlich abgeschafft, aber das sind zwei unterschiedliche Sachverhalte. Einmal das Foul, Elfmeter, da wird es eigentlich Geld gegeben, aber dadurch, dass Robinson letzter Mann war, gibt es halt Notbremse und Rot. Ja, Petkov macht dann das Tor, dann kommt Lautern ja sogar nochmal zurück, weil Skite, dem offensiven Mittelfeld, zusammen mit Marlon Ritter agiert hat, sich da mal fein durchtankt, mein Geistesblitz hat eine Einzelaktion hatte, den Ball scharf nach vorne bringt und Maximilian Rohr, der Elversberger Innenverteidiger, den Ball dann seine Tor abfälscht. Aber nichtsdestotrotz, Elversberg dann in Hälfte 2 haben es auch mit mehr Platz, haben es super ausgenutzt, ist ihnen sehr entgegengekommen, konnten dann immer weiter nach vorne schieben, haben die Lauterer Stück für Stück unter Druck gesetzt. Und wie gesagt, am Ende ist es halt auch eine Mannschaft, wenn sie einen Lauf hat, dann passt es. Mokwa hat jetzt seinen ersten Treffer erzielt, auch das wird sein Selbstbewusstsein nochmal steigern. Und jetzt bin ich gespannt, wie es mit der Truppe weitergeht, mit Elversberg, weil das war schon wieder ein sehr starker Auftritt. Sind jetzt eines der Gewinner an diesem Spieltag im oberen Tier gewesen, knapp hinter Schalke jetzt, also richtig auf Tuchfühlung mit einem starken Auftritt beim 1. FC Kaiserslautern, die jetzt ja den nächsten Rückschlag hinnehmen müssen. Das könnte schon ein richtiger Big Point gewesen sein, auch wenn der Spieltag Nummer 20 ist oder abgelaufen ist. Aber wenn du solche Spieler gegen dritten Konkurrenten, wo eigentlich alles erstmal für dich läuft, weil du hast die Anfangsphase unter Kontrolle, Flutlichtspiel auf dem Betzenberg, die Fans sind da, du spürst, du bist im Drive und dann dieser Kipppunkt kommt und du da merkst, okay, wir spielen gegen ein absolutes Top-Team. Die sind dann, was die Kaltschnäuzigkeit angeht, nochmal 2-3 Level über uns, was die Intensität angeht. Da dann zu verlieren, das wird sehr, sehr wehtun und da bin ich gespannt, wie es weitergeht. Dann hat sich auch noch Top-Torjäger Ivan Pretajan verletzt, wird wahrscheinlich einige Wochen, wenn nicht sogar Monate ausfallen, also auch da wieder den wichtigsten Mann vorne verloren und allein Skite kann die ganze Offensive dann auch nicht retten. Also, was für Lösungen da gefunden werden auf dem Betzenberg, da bin ich dann doch sehr, sehr gespannt. Dann springen wir in den Sonntag. Abstiegskampf Dynamo Dresden gegen Arminia Bielefeld. Beide immer noch ordentlich nachgerüstet. In der Winterpause vor allen Dingen, was den Offensivbereich angeht, stark nachgebessert. Bielefeld jetzt unter der Woche nochmal Robin Knoche für die Innenverteidigung geholt. Ein erfahrener Mann vom 1. FC Nürnberg, Bundesliga und Champions League erfahren. Soll er zusammen mit Bauer eine sehr Bundesliga-erfahrene Defensive jetzt bei den Bielefeldern aufbieten. Und ganz wichtig, Bielefeld, ja, über den Strich als Aufsteiger in der Winterpause. Einfach sagen, ja gut, dann brauchen wir gar nicht so viele Transfers, aber der Trend zuletzt passte nicht und Bielefeld spürt, okay, wir müssen jetzt nachbessern, frisches Blut, frische Qualität in diesen Kader reinbringen, damit wir diesen Negativtrend, den wir vor der Winterpause haben, wieder umdrehen können und dann nicht irgendwie durchgereicht werden und am Ende wieder als Absteiger in der dritten Liga dazustehen. Dementsprechend wurde ja auch nochmal für die Offensive ein kreativer Spieler geholt mit Rochelt, mit Hilalovic, ein Mittelstürmer, der bei Ulm gut genetzt hat, also schon tolle Jörg-Qualität in Liga 2 nachgewiesen hat. Bei Nürnberg da nicht ganz so zum Zug gekommen ist, aber wie gesagt, der, wenn du ihn richtig fütterst, in der Box enorm gefährlich ist, also ein ganz klares Profil hat und Bielefeld mag es ja dann auch mit Flanken zu operieren, sowohl Lannert als auch Sikap, also Handwerker auf der linken Seite, können sehr gut flanken. Und auch wichtig ist es natürlich, eine gewisse Breite und Konkurrenzkampf im Kader zu haben. Ich meine, Mitch Kniat, der Trainer der Bielefelder, hat später zur Halbzeit einen Handwerker einwechseln können. Später noch einen Sarenrin, Basé, Mumulu. Das sind Jungs, die haben schon ordentliches Zweitliga-Niveau nachgewiesen, nachweislich. Manche sogar schon mehr. Und das ist dann natürlich auch nochmal so ein richtiger Gamechanger als Mannschaft. Du weißt, okay, ich kann mich 100% auspowern, dann gehe ich raus und der Spieler, der für mich reinkommt, der hat dann auch nochmal so eine hohe Qualität und kann dann auch nochmal richtig Energie geben. Also es gibt auch als Spieler nochmal so einen Push, dass du die Kräfte nicht einteilst, sondern die ganze Zeit Vollgas geben kannst. Auch wenn du natürlich nicht voll Selbstbewusstsein strotzt und deshalb vielleicht auch mal ja zu lange überlegst und vielleicht nicht alles mit der nötigen Konsequenz ausspielt. Aber das ist ja bei Dynamo Dresden auch der Fall. Klar, die sind auch so ein bisschen im Aufwind. Viele Neuzugänge, es fruchtet, es passt. Die Defensive stimmt. In der Offensive herrscht ein gewisser Konkurrenzkampf. Dresden besteht nicht nur aus Lämmer in der Offensive, sondern mittlerweile Jason Cheka da, Vincent Vermey im Mittelsturm da, jetzt auch Christoph Daferner, lange in Formtief gewesen, hat jetzt aufgrund des kranken, bedingten Ausfalls von Vermey die Chance bekommen, in der Offensive direkt auch genutzt und die ganze Mannschaft war da, also Dresden, das ist eine Einheit, Fans, Mannschaft, das passt, Thomas Stamm hat seinen Fußball auch angepasst für Zweitliga-Verhältnisse, vielleicht ein bisschen mehr reagieren, statt zu agieren gegen Top-Teams. Also da ist sich so ein bisschen verändert. Aber dann gegen so Teams, die gleich stark sind oder vielleicht nur ein bisschen besser, dann aber auch diesen aggressiven Ballbesuch, Fußballspiel, dieses frühe Pressing, was sie auch schon in der dritten Liga gemacht haben. Also dort dann auch mal Plan A, Plan B haben, was man in letzter Zeit auch viel hört. Und Thomas Stamm hat jetzt halt auch eine Mannschaft, einen Kader, ein Spielermaterial zur Verfügung, was Zweitliga-Qualität besitzt. Und zwar nicht nur vereinzelt, sondern auch im größeren Rahmen, im größeren Stile. Und deshalb sieht man jetzt erst, was Thomas Stamm mit seiner Mannschaft zu leisten imstande ist. Haben einen energischen Auftritt in der Hälfte der Heinz hingelegt. Dann hat, wie gesagt, mit Kniat, mit Mumulu, mit einem Handwerker, die zur Halbzeit, also kurz nach der Halbzeit gekommen sind, das Spiel verändert. Bielefeld dann auch mit ordentlich Qualität. Dann ist Dresden auch noch nicht so gefestigt. Dann sind sie geschwommen. Haben ja dann auch per Elfmeter den Handwerker verwandelt, hat den Ausgleich kassiert. Am Ende war es ein offenes Spiel. Trotzdem, beide Teams haben diesen Punkt geholt und damit auch ein deutliches Statement im Abschiedskampf gesetzt, dass mit beiden auch wieder zu rechnen ist, dass beide kämpfen, fighten. Am Ende hat sich jetzt so diese Energie, diese positive Energie, dieser positive Trend beider Teams, auch vor allem durch die Transfers, neutralisiert. Aber gegen andere Teams, die zum Beispiel im Mittelfeld sind, wie ein KSC, wie ein 1. FC Nürnberg, wie Holstein Kiel, da kann es dann funktionieren, dass man solche Teams, für die es so scheinbar um nichts geht, den Kipppunkt holt und da die drei Punkte einfahren kann. Und bevor Dome gleich noch zu Hertha gegen Darmstadt kommt und ich noch zu Schalke beim VfL Bochum, noch einmal Fortuna Düsseldorf gegen den SC Paderborn, beziehungsweise Fortuna für alle. Es gab wieder Freikarten. Und das komplette Stadion war ausverkauft, angeblich 70.000 Ticketanfragen für das 50.000 fassende Stadion, also schon stark. Nur, ja, die Fortuna unter Anfang, was soll ich sagen, ist jetzt nicht so eine Mannschaft, die unglaublich viel Spaß macht. Obwohl, ging auf der anderen Seite, der SC Paderborn unter Ralf Kettermann, absolutes Spitzenteam, hatten die große Chance, nach dem Patzer von Schalke in Bochum Druck aufzubauen, die Tabellenführung sogar zu übernehmen und sind auch direkt mutig angefangen. Also wie gesagt, viele Positionsrochaden vorne, viel Bewegung. Also Okpala, Klaas und Sven Michel ganz vorne in vorderster Reihe haben das super gemacht. Paderborn musste ja kurzfristig auch auf Philipp Bilbia verzichten, den Offensivmann. War erkrankt, also auch nicht im Kader. Dafür dann halt Sven Michel drin, und auch ein Castaneda im zentralen Mittelfeld, der so ein bisschen tiefer stand. Dafür dann halt Sebastian Klaas im offensiven Mittelfeld hinter der Spitze Okpala. Und Paderborn mutig nach vorne. Felix Götze, eigentlich ein rechter Mann der Dreierkette, immer wieder auch auf dem rechten Flügel zu finden, hat Druck gemacht. Der gesamte Paderborner Kader war darauf ausgerichtet, Fortuna direkt unter Druck zu setzen, in jegliches Selbstbewusstsein, alles, was sie vorgenommen haben, zu nehmen und sind dann ja auch sehr früh in Führung gegangen. Eigentlich mit der ersten richtigen Tormöglichkeit, Eckball Obermeier und am zweiten Pfosten Okpala frei wie sonst was. Also der hätte den Ball sogar noch annehmen können, hat direkt abgeschlossen zum 1:0 aus, ich glaube, 7-8 Metern. Kein Problem natürlich für so einen Mann seiner Klasse. So, und schon war das Verlauf wieder hinten. Und Paderborn in Hälfte 1 am Drücken, Castaneda, Bauer im zentralen Mittelfeld bei Paderborn. Richtig viel Druck ausgeübt. Die Fortuna konnte sich kaum richtig befreien, kaum Entlastungsangriffe fahren. Haben halt Glück gehabt, dass sie mit ihrer Fünferkette so dicht gestaffelt standen, weil ansonsten wäre es noch bitterer gewesen. Dann hatte ja Paderborn auch noch durch den Sven Michel eine gute Möglichkeit. Obermeier zieht einmal nach innen und zieht ab mit seinem starken rechten Fuß. Also es hätte auch früh 2-3-0 zur Pause stehen können. Aber, und da muss ich ein großes Lob an Fortuna Düsseldorf und Markus Anfang geben, er hat es geschafft, diese Mannschaft aufzurichten, zu motivieren, weil in Hälfte 2 ganz anderer Auftritt von den Düsseldorfern, mutiger, aggressiver und auch mit mehr Wucht nach vorne und auch diesem Wissen, wir haben die Qualität. Ich meine, Appelkamp und Muslia im offensiven Mittelfeld. Das ist Kreativität pur. Vor allem Florent Muslier hat in Hälfte 2 nochmal richtig aufgedreht, hat alle Standards getreten, war in jeder Offensivaktion beteiligt. Düsseldorf hat geschafft, dann auch das Spiel wieder mehr in die Breite zu ziehen. Da habe ich natürlich dann auch die Paderborner Schienenspieler wie Kurde Obermeier mehr mit Defensivaufgaben zu betrauen und damit aus ihnen so ein bisschen Energie zu nehmen, dass sie noch offensive Läufe machen können. Und dann haben sie es wirklich wie ein Ziel eines Spitzenteams gemacht, den Druck sukzessive erhöht, aber auch nicht hektisch gewesen, sondern ganz in Ruhe darauf gewartet, dass sich Lücken ergeben, dass auch die Paderborner Fehler machen. Und dann brauchst du natürlich auch ein bisschen Glück, dass der Ball von Schinter Appelkamp in Minute 63 noch leicht abgefälscht wird und dadurch unhaltbar für Dennis Seim ist zum 1:1. Aber wie gesagt, in Hälfte 2 war es einfach auch verdient, vor allem auch die Reinnahme von Lundahl und Christopher Lenz auf den beiden Schienenpositionen, die dann nochmal anders angeschoben haben als Matthias Zimmermann oder ein Suso. Zimmermann ist für mich eher ein Rechtsverteidiger in der Viererkette, hat jetzt nicht so den großen Offensivaufput. Suso für mich eher ein offensiver Mittelfeldspieler. Man hat sich immer wieder mit Florent Muslier abgewechselt, der auf der linken Schiene es auch kann, aber mit Christopher Lenz, so einen richtigen linken Schienenspieler, dann einzuwechseln, wo es dann auch seine beste Rolle, seine Paradedisziplin ist, ist da natürlich nochmal was anderes. Der bringt dann auch noch ein ganz anderes Selbstverständnis mit in diese Partie. Und ja, wenn nichts geht, dann geht halt Cedric Itten auch bei Düsseldorf. Der macht dann ja kurz vor Schluss das 2:1 für die Düsseldorfer, nachdem sie ja auch noch gut 20 Minuten in Überzahl waren, weil Mathis Hansen, der Innenverteidiger, sich eine dumme gelb-rote Karte abholt und die Paderborner dann gut 20 Minuten in Unterzahl spielen mussten. Und so ein Düsseldorf, was dann im Rausch war, zu stoppen, vor allen Dingen für 10 Paderborner, das war dann halt nicht möglich, weil Düsseldorf weiter Druck gemacht hat, Paderborn gar nicht mehr ins Spiel hat kommen lassen und sich dann halt, wie gesagt, in Minute 83 nach Vorlage vom neuen Tanaka bei Düsseldorf durch Cedric Itten belohnen konnte. Und dann kommen wir also zur Partie VfL Bochum gegen Schalke 04. Zuallererst Bochum unter Uwe Rösler im heimischen Stadion. Ein Revierderby, ein kleines Revierderby, so nenne ich es mal, auch wenn die Schalker das anders sehen. Gewonnen, energetische Leistung gezeigt, die Schalker von Anfang an in den Schranken gewiesen und vor allem, als ich die Aufstellung schon gesehen habe, super mutig. Weil, was macht Uwe Rösler? Er setzt Pannewig, einen der Sechser, auf die Bank und bringt dafür dann halt mit Gerrit Holtmann einen weiteren Offensivspieler. Haben dann so gesagt in dem 4-4-2-System agiert, aber die beiden Achterpositionen, in Anführungsstrichen, waren mit offensiven Flügelspielern besetzt, mit Holtmann und Miyoshi, die sehr breit waren. Also eigentlich war es sogar ein 4-1-1-4-System mit vier Jungs vorne, weil sowohl Miyoshi als auch Holtmann standen so hoch, haben so früh auch das Aufbauspiel der Schalker gestört, haben sie gar nicht richtig zum Spielaufbau kommen lassen. Sind früh dran gegangen, frühe Ballgewinne, weil sie hatten ein Ziel. Sie wollten dann, wenn sie den Ball haben, direkt schnell in die Tiefe spielen auf Miyoshi und vor allem Gerrit Holtmann, die Bälle auch enorm Speed besitzen. Und im direkten Vergleich zu Felipe Sanchez und Timo Becker auf Schalker Seiten deutliche Geschwindigkeitsvorteile haben. Und da war es einfach ein ganz einfaches Muster. Ballgewinn von Bochum im Mittelfeld. Ein langer Ball über links auf Gerrit Holtmann. Der geht die Grundlinie entlang, spielt dann in den Rückraum und oder in den zweiten Pfosten. Und dort stand in Minute 1 erstmal Miyoshi. Der macht früh das 1:0. Und kurz vor der Halbzeit da Mittelstürmer Philipp Hofmann, der den Ball dann unter die Latte nagelt. Und ja, was mir bei Bochum halt so gefällt, ist, dass diese spielerischen Elemente, diese Spielfreude wieder da ist. Wie damals halt schon in der Aufstiegssaison der zweiten Liga, als Bochum dann in die Bundesliga aufgestiegen ist. Wieder dieses ja, dieses Spielkultur wieder hinbringt, weil der Bundesliga oft langer Ball auf Philipp Hofmann, der hat abgelegt, zweite Bälle gegangen und dann irgendwie ab dafür viel über Standards. Jetzt aber wieder diese spielerischen Elemente, vor allen Dingen dann vorne mit Marschall einen zweiten Stürmer neben Philipp Hofmann zu haben, der auch spielerische Elemente mitbringt, der den Ball gut verarbeiten kann, ablegen kann, der den Ball weiterleiten kann, der gutes Auge für die Mitspieler hat, mit Francis Onyeka, ein brutales Talent von Bayer Leverkusen ausgeliehen, der enormen Zug zum Tor hat, niedrigen Körperschwerpunkt, ein super Dribbler ist, auf der Bank, später eingewechselt, dann halt noch ein Kiel, Wädchen, Alpha Ruprecht, also talentierte Jungs, die sich entwickeln können, die man extern verpflichtet hat, dazu dann noch Talente wie Pannewig, Keitern, Lenz, und erfahrene Leute wie Losli, Strumpf, Wittek, der jetzt verlängert hat, und im Tor Timo Horn, der Nummer 1, der auch spielerische Elemente mit reinbringen kann, natürlich eher Torwart alter Schule ist, auf der Linie Bock stark, aber der halt auch ja ab und an mal so einen schönen Chipball auf die Innenverteidiger spielt. Auch diese Variabilität im System zwischen Dreier- und Viererkette, Morgalla mit dem Ball. Beim Spielaufbau lässt er sich nun die Dreierkette fallen, also ist dann die dritte innenverteidige Anspielstation, um halt auch eine Überzahl gegenüber oder eine Gleichzahl gegenüber den drei Schalke Angreifern Gomis, Karaman und Valentovic zu erzeugen. Dann halt auch mit dem spielerischen Selbstverständnis zu wissen, okay, wenn Gleichzahl ist, sind wir durch unsere spielerische Klasse den Schalkern überlegen und können das dann uns spielerisch daraus befreien. Und dann wissen sie auch, wenn sie diese erste Pressenlinie der Schalker überspielt haben, haben sie viel Raum, viel Platz und können mit ihrer Technik und Geschwindigkeit so die Angriffe fahren. Dass dann Gerrit Holtmann auf seiner linken Seite einen Sahnetag hat, alles über ihn lief, Schalke dann noch das System verletzungsbedingt geändert hat von Dreier- auf Viererkette, dort die Automatismen vielleicht auch noch nicht so ganz gegriffen haben, viele Verletzte, Neuzugänge, vielleicht auch ein bisschen der Druck, jetzt als Tabellenführer unbedingt aufzusteigen als FC Schalke 04. Also das hat alles mit reingespielt. Und natürlich dann noch diese kreative Armut im Spiel nach vorne bei S04. All das sorgt halt dafür, dass Bochum dieses Spiel verdientermaßen gewinnt, auf Rang 8 steht und jetzt nochmal richtig oben anklopfen können. Ja, und bei FC Schalke 04... Die haben jetzt unter der Woche noch Dejan Lubicic geholt fürs offensive Mittelfeld bei Köln in der Bundesliga und zweiten Liga. Dafür bekannt gewesen, natürlich zum einen schnell und dynamisch zu sein, aber auch mit dem Ball kreative Lösungen zu finden. Zusammen mit Elfaouzi bildet er damit auch eine gute Zentrale im Schalker Spiel. Wie gesagt, beide sehr laufstark gegen den Ball, super, aber auch mit dem Ball haben sie Lösungen. Dann wird es natürlich nur die Frage sein, vorne auch einen richtigen Verwerter zu haben. Edin Dzeko kann das, aber kann es nicht von Anfang an. Es reicht nicht für 90 Minuten. Kommt also erst in Hälfte 2. Gomis hat man in diesem Spiel auch wieder gesehen. Immer stets bemüht, aber wie in der Schule nicht gerade vom Glück geküsst worden. Also auch nicht so positiv gewesen. Silla weg. Heulund, Remmert, Lasme, alle verletzt. Chibara aus disziplinarischen Gründen, weil er zu spät zur Teambesprechung gekommen ist, nicht da. Also da ist so ein bisschen der Wurm drin in der Offensive. Soll jetzt noch jemand kommen? Vielleicht auch noch jemand für die linke Schiene, weil Vitali Becker immer noch ausfällt. Und deshalb Schalke auch, weil sie da keinen linken Wingback-Spieler haben, notgedrungen abgeändert haben. Also dort auch noch auf gewissen Positionen eine gewisse Breite herzustellen. Bin mal gespannt am heutigen Montag, was da noch so passiert bei Schalke. Wollen ja wahrscheinlich auch den Kader nochmal ein bisschen verkleinern. Also wie gesagt, Schalke muss jetzt auch fast schon aufsteigen nach dieser Hinrunde. Der Druck ist da. Und in diesem Jahr sind sie diesem Druck noch nicht ganz gewachsen gewesen. Zumindest noch keinen Sieg eingefahren. Und das wäre jetzt natürlich wichtig. Sie haben Glück, dass die Konkurrenz noch so patzt. Aber dauerhaft wird das halt auch nicht der Fall sein und deshalb braucht Schalke jetzt auch dringend Ergebnisse, Siege. Und was halt auch wichtig ist, die Gegner wissen mittlerweile, dass wenn man die erste Schalker Pressinglinie überspielt, man viel Platz hat, viel Druck auf die Defensive ausüben kann und sie dadurch dann auch verunsichert. Weil im Laufe jetzt auch durch viele Verletzte und Positionsrochaden, vor allem dadurch, dass kein richtiger Wingback mehr da ist, Timo Becker kann das spielen, aber so ein Gantenbein war halt prädestiniert dafür, auf rechts, Vitali Becker auf links. Wenn dann solche wichtigen Spieler fehlen, fehlt auch so ein bisschen diese defensive Stabilität und nur sich darauf zu verlassen, dass Loris Karius, ein Weltklasse-Keeper, ihn alles rettet, bringt dann halt auch nicht so viel. Wie gesagt, da muss jetzt halt auch wieder, ich habe schon bei Preußen Münster gesagt, wenn die Verletzten natürlich alle wieder zurückkommt, das alte Gerüst wieder da ist, das wird es, glaube ich, auch wieder besser. Und wenn da natürlich noch die spielerischen Elemente drauf kommen, kann ich mir sogar vorstellen, dass man dann halt auch statt viele lange Bälle mehr spielerische Lösungen findet und sich die Gegner sich dann wieder auf was Neues einstellen müssen bei Schalke. Also Schalke dann nicht nur Plan A hat, sondern auch diesen Plan B im spielerisch spielen. Also da bin ich mal sehr gespannt. Die kommenden Wochen und vor allem jetzt dieser letzte Transfertag, was da noch so kommt, wird es entscheiden, ob Schalke am Ende den Druck gewachsen ist und im Aufstiegskampf weiter so mitmischen kann und wird und am Ende natürlich in die Bundesliga aufsteigen. Ich glaube, das wünsche ich jeder neutrale Fan zumindest für die Bundesliga, weil die Fans sind top. Riesentraditionsverein, Riesenfanbasis, großes Stadion, brutale Stimmung. Und wenn Schalke dann natürlich ein Schwergewicht, europäisches Schwergewicht immer noch zurückkehrt und sich in der Bundesliga etabliert, dann ist es natürlich auch für die Vermarktung sehr wichtig im Ausland. Weil es gibt natürlich auch viele Schalke-Fans im Ausland und das ist natürlich bei den TV-Deals immer noch ein Argument, da nochmal ein paar Millionen mehr rausschlagen zu können als DFL.
Domes Darmstadt-Talk.
Kommen wir nun zum Lilien-Talk, wo ich über den SV Darmstadt 98, mein Herzensverein, spreche. Und am letzten Spieltag war das Spiel Darmstadt 98 gegen Hertha BSC, beziehungsweise Hertha BSC gegen Darmstadt 98, wo es schlussendlich ein 2:2 gab. Und ja, also die ersten 15 Minuten aus Darmstädter Sicht waren, ja, ich will fast schon sagen, katastrophal. Also so eine Abwehrleistung habe ich selten bei Darmstadt gesehen. Ich meine, man hat ja auch nach knapp 3 Minuten das früheste Gegentor in der Saison kassiert durch Fabian Reese. Und ja, das war wirklich sehr, sehr schlecht verteidigt. Erst Pfeiffer mit dem Aufbauspielfehler direkt in die Beine von Winkler, der dann auch noch Niklas Schmidt, den Neuzugang, tunnelt, der diesmal von Anfang an starten durfte, statt Kai Kleefisch. Ja, dann läuft da die Außenbahn entlang, flankt natürlich perfekt, wie man es von Winkler kennt, auf Fabian Reese, der da auch da sträflich frei steht. Also da steht weder ein Pfeiffer, noch ein Matizer, noch ein Nürnberger. Also Reese hätte theoretisch sogar noch die Zeit gehabt, sich den Ball in Ruhe anzunehmen und dann abzuschließen. Aber Reese macht es natürlich mit all seiner Klasse, die er halt einfach in dieser zweiten Liga hat, macht er ihn Volley rein. Und ja, wie gesagt, das früheste Gegentor von Darmstadt in dieser Saison. Und da war ich noch so, ja okay, kann passieren, war blöd gespielt. Aber nach knapp 15 Minuten stand es dann halt auch schon 2:0 für die Hertha. Und auch da wieder ein Aufbauspielfehler über Magdica, der das Spiel natürlich spielerisch lösen möchte, dann aber mit einem hohen Ball versucht, oder mit einem Lupfer, will ich schon fast sagen, versucht, da die anlaufenden Spieler von Hertha zu überwinden, sucht Niklas Schmidt. Also auch da wieder darf ich Niklas Schmidt, glaube ich, ein bisschen kritisieren. Ich habe seine Rolle den ersten 15 Minuten auch nicht wirklich verstanden. Mal war er außen, dann war er wieder Sechser, dann war er plötzlich irgendwie die Innenverteidigung. Also der Junge war gefühlt überall und dann wieder nirgendwo, weil er irgendwie nirgendwo wirklich Anschluss gefunden hat. Und ja, dann ist es halt ein Absprachfehler zwischen Magica und Niklas Schmidt. Magica hier natürlich dann auch im doppelten Sinne sehr unglücklich. Erst dieser Passfehler und dann versucht er im 16er noch mit einer Grätsche zu klären. Grätscht aber am Gegenspieler vorbei, also am Ball und Gegenspieler. So hat der Spieler von Hertha, nämlich Eitschberger, noch viel mehr Platz und macht es dann natürlich auch mit seinen jungen Jahren, aber auch schon sehr, sehr stark. Sein erstes Saisontor, natürlich sehr schön für Eitschberger, aber sehr schlecht auch wieder gemacht von Darmstadt, die sich generell in der ersten Halbzeit wiedermals nicht hätten beschweren dürfen, wenn es da sogar schon 3-0 steht. Also Hertha hat die erste Halbzeit wirklich komplett dominiert und anders als ein 1. FC Nürnberg letzte Woche hat Hertha einfach die Abschlussqualitäten, um halt auch dann mal mit einem 2-0 fast in die Halbzeit zu gehen. Denn Darmstadt kommt gefühlt mit dem ersten wirklich gefährlichen Angriff in den 16er von Hertha und Marseille wird da gefoult. Da muss man sagen, schlecht gemacht von Herthaer Spieler, denn Marseille war eigentlich schon der Außenweg raus, außen 16er, wird dabei dann gefoult. So gibt es dann den Elfmeter für Darmstadt, was dann natürlich Fraser Hornby übernimmt. Der hat bei seinen Elfmetern eine 100%-Quote, also bisher alle Elfmeter verwandelt. Und den verwandelt er auch wieder unten rechts in die Ecke. Jörg Ernst war in die andere Ecke unterwegs und damit ist Darmstadt tatsächlich wieder so ein bisschen ins Spiel reingekommen mit einem 2-1, obwohl es sehr schmeichelhaft war, muss ich auch sagen. Eigentlich hätte Hertha da mit 3-0 schon führen müssen, aber Darmstadt ist dann erstärkt in die zweite Halbzeit gegangen und da war ich so verwundert, so, ich verstehe immer nicht, wie es sein kann, dass man die erste Halbzeit wirklich schlecht spielt und die zweite Halbzeit dann wie ausgewechselt rauskommt. Also plötzlich war Darmstadt die bessere Mannschaft in der zweiten Halbzeit, hat bei Hertha kaum noch was zugelassen. Klar, alles kannst du nicht wegverteidigen bei Hertha, aber es war weniger. Und trotzdem hatte Hertha die erste gute Gelegenheit mit einem Lattenschuss, den Schuhen von Rehse irgendwie noch ans Aluminium schlagen kann. Also auch da wieder sehr, sehr stark pariert von Schuhen. Und dann über rechts Lopez, der mir in diesem Spiel eigentlich ganz gut gefallen hat. Gute Laufwege, gute Passangaben weitergeleitet. Und auch beim 2-2 von Darmstadt war Lopez beteiligt. Läuft bis zur Grundlinie, sieht dann Hornby, der sich aber auch gut gegen die Verteidigung von Hertha durchsetzt. Und dann Hornby mit seinem Doppelpack zum 2-2. Fast sogar noch das 2-3. Da hatte Darmstadt gute Gelegenheiten. Einerseits ein Konter über Luka Marseiler. Fast das Gegenstück wie gegen Nürnberg. Marseiler auf und davon. Da teilweise von 4-5 Herthaner versucht gestellt zu werden. Und dann gab es die rote Karte für Kovnatski. Für mich tatsächlich ein bisschen zu hart, weil noch genug Herthaner da gewesen wären, um einzugreifen. Für mich war das eigentlich keine, weder eine Notbremse noch wirklich eine schwerwiegende Verletzung, die Kovnatski da Marseille dazugefügt hat. Dementsprechend bin ich der Meinung, hätte es mit Gelb auch getan. Natürlich gut für Darmstadt, die dann auch wirklich eine sehr, sehr starke Gelegenheit noch hatten über Liedberg nach einer Ecke, wo Liedberg dann an Freund und Feind vorbeiläuft, um dann ins Eck, wollte er einköpfen, trifft dabei nur das Aluminium, damit das 12. Mal schon Aluminium in dieser Saison. Also wirklich, das ist brutal, wenn man sich das vorstellt. 12 Mal Aluminium nach 20 Spieltagen. Das zeigt die Qualität, die Darmstadt offensiv hat. Aber an solchen Situationen scheitert es dann einfach, um dieses Spiel dann noch komplett zu kippen. Es hätte mich natürlich sehr gefreut für Liedberg, der dann endlich mal wieder sein Tor gemacht hätte. Gerade in so einer Situation wäre es sehr, sehr stark und schön gewesen. Gerade Hormi mit dem Doppelpack, Liedberg dann mit dem 2-3. Aber schlussendlich ist es ein 2-2, was ich gut mitnehme, gerade wenn man bedenkt, dass man vorher mit 2-0 zurücklag. Dann noch so ein Unentschieden bei Berlin mitzunehmen, das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Und man hatte vielleicht in der zweiten Halbzeit auch die Gelegenheiten, dieses Spiel noch komplett zu drehen. Jetzt ist man Tabellendritter, ein Punkt hinter Schalke und Elversberg, die auch gewonnen hatten, mit der besseren Tordifferenz, dementsprechend die Tabellenzweiter. Aber es ist noch alles offen. Also als Tabellendritter wirklich sehr, sehr stark. Jetzt hat man von den letzten 6 Spielen 3 Unentschieden und 3 gewonnen. Also da waren auf jeden Fall auch Spiele dabei, die man vielleicht hätte gewinnen können, aber auch Spiele, die man hätte verlieren können. Also es ist schlussendlich eigentlich alles ganz gut. Und ich will mich jetzt, klar kann man sich beschweren, dass die erste Halbzeit mal wieder nicht gut war, genau wie gegen Nürnberg. Also Darmstadt ist momentan einfach in so einer Phase, wo die erste Halbzeit nicht gut ist, die zweite Halbzeit aber umso besser, wo man dann vielleicht wirklich aus den Fehlern in der ersten Halbzeit lernt, um dann wieder was ein bisschen umzustellen. Aber das sollte nicht allzu häufig vorkommen, denn das nächste Spiel ist am Böllenfalltor um 20.30 Uhr gegen den 1. FC Kaiserslautern. Und die haben natürlich auch noch Ambitionen, oben mitzuspielen, wären mit einem Sieg wieder voll mit dabei. Und Darmstadt könnte mit einem Sieg weiterhin die makellose Heimbilanz ausbauen und auf 41 Punkte kommen, was natürlich sehr, sehr stark wäre. Und mit Kaiserslautern würde man einen direkten Konkurrenten hinter sich lassen. Also so langsam spitzt es sich wirklich da oben zu. Also ich bin sehr, sehr gespannt auf das nächste Spiel.
Klein Racings Großer der Woche ist in dieser Woche für mich Gerrit Holtmann, der linke Flügelspieler des VfL Bochum. Beim 2:0-Sieg der Bochumer am Samstag gegen den Tabellenführer FC Schalke 04 hat er beide Treffer mustergültig vorbereitet. Beide Male auch nach dem gleichen Muster. Langer Ball aus der Bochumer Defensive auf den sehr schnellen Gerrit Holtmann, wurde ja zwischenzeitlich sogar mit 35 km/h geblitzt. Hat sich dann vor allem beim 2:0 gegen Timo Becker, den Rechtsverteidiger, durchsetzen können. Und ganz wichtig, immer die Ruhe bewahrt. Also ein richtig routinierter Auftritt von Holtmann. Einzig bei seinen Abschlüssen fehlt ihm so ein bisschen das Glück. Ein Treffer hätte er sich selbst nämlich noch verdient gehabt. Aber auch ansonsten in den vergangenen Wochen kein Stammspieler gewesen. Aber jetzt, wo es drauf ankommt, hat er das Vertrauen von Uwe Rösler bekommen und es auch zurückgezahlt. Ein überragender Auftritt und deshalb auch für mich mein verdienter Klein-Racings Großer der Woche, der Vorbildfußballer Gerrit Holtmann.
Domes Spieler des Spieltags. Der Spieler des Spieltags ist für mich Gerrit Holtmann, der Außenstürmer von VfL Bochum. Gerrit Holtmann hat beim Spiel gegen FC Schalke 04 ein richtig, richtig starkes Spiel gemacht auf der linken Außenbahn, hat sich immer wieder offensiv zeigen können und man hat einfach gesehen, was er bereit ist für Bochum wortwörtlich zu opfern, denn er ist ja schon zur Halbzeit ausgewechselt worden, nicht wegen seiner schlechten Leistungen, sondern ganz im Gegenteil, aufgrund seiner extrem starken Leistung war dieser Junge einfach so ausgepowert, dass er einfach nicht mehr weitermachen konnte. Und wer die erste Halbzeit gesehen hat, der weiß warum. Denn Gerrit Holtmann war wirklich gefühlt an jeder Offensivaktion vom VfL Bochum gegen Schalke beteiligt und hat auch 2 Vorlagen gegeben. Dementsprechend hat er die Vorlage zum 1-0 und zum 2-0. Und das ist wirklich sehr, sehr stark rausgespielt. Einmal der Pass auf Holtmann, der dann natürlich mit seinem extremen Tempo da die komplette Schalker Defensive schlecht aussehen lässt. Was man natürlich aber auch Holtmann zugute halten muss, denn er hat einfach seine Qualitäten da genutzt. 2 Pässe in den 16er zu auf Miyoshi und dann noch auf Holtmann auf Hofmann und das schon nach knapp
einer Minute, also nach knapp einer Minute, stand schon 1-0 für Bochum. Und die beiden Pässe von Holtmann in den 16er waren wirklich richtig, richtig stark gespielt. Genau in die Schnittstelle zu, wie gesagt, Miyoshi und Hofmann, die natürlich dann auch mit ihrer Abschlussqualität die Dinge reingemacht haben. Aber mit diesem Tempo im vollen Lauf diese Übersicht zu haben, das zeigt halt einfach die Qualitäten, die ein Holtmann auf der linken Außenbahn hat. Und da ist es dann wenig verwunderlich, dass der Trainer von Bochum ihn dann schon zur Halbzeit rausgenommen hat. Ich kann verstehen, warum viele oder einige VfL Bochum-Fans sehr verwundert waren. Aber wenn man sich die erste Halbzeit anschaut, dann ist das auch wenig verwunderlich, weil jedes Mal, wenn Holtmann den Ball hatte, hat er versucht, das Tempo anzuziehen. Und da muss man natürlich auch Uwe Rösler den Respekt austragen, dass der Holtmann von Anfang an gebracht hat. Das zeigt einfach die Qualitäten eines guten Trainers, der die Schwächen erkennt des Gegners und das mit den eigenen Stärken wieder gut macht. Denn man weiß halt einfach, Schalke hat halt gute physische Spieler hindrehen, aber jetzt nicht die schnellsten Spieler. Das hat halt Uwe Rösler zusammen mit Holtmann dann halt ausgenutzt, was man auch gesehen hat. Und dementsprechend für mich ganz klar der Spieler des Spieltags, Gerrit Holtmann.
Der helle Pfiff der Woche.
Der helle Pfiff der Woche geht diesen Spieltag an Felix Wagner, der Schiedsrichter der Partie Dynamo Dresden gegen Arminia Bielefeld. Für Dresden und Bielefeld ging es ja an diesem Spieltag wirklich um sehr, sehr viel, um wichtige 3 Punkte, um den Klassenerhalt. Schlussendlich ging das Spiel mit 1-1 aus und man muss sagen, dass Felix Wagner einen guten Teil daran getragen hat, im positiven Sinne, denn er hat wirklich viele schwierige Situationen gut entschieden, unter anderem in der 23. Minute das Abseitstor von Telalovic, wo ich auch natürlich nachvollziehen kann, dass manche das so nicht sehen, aber da fand ich Felix Wagner gut, der hat das zusammen mit seinem Schiedsrichter gespannt, gut, schnell und wirklich problemlos, ohne viel Diskussion abgehakt, haben wir gesagt, ey, das ist Abseits und dabei haben wir das dann auch belassen, nicht groß auf Diskussion einlassen oder dann nochmal den VAR zu Rate ziehen, fand ich sehr gut. Apropos VAR, auch dazu die Elfmeterentscheidung nach dem Foul an Mumudu, auch für mich von Felix Wagner gut reagiert, sofort mit der Körperhaltung gezeigt, dass das für ihn ein Elfmeter ist, auch da den VAR nicht zu Rate gezogen, wo ich natürlich auch wieder nachvollziehen kann, wenn er es getan hätte, gerade in so einer Situation, wo es für beide Mannschaften um viel geht, dass er da vielleicht dann nochmal den VAR zu Rate zieht, aber Felix Wagner war sich seiner Sache korrekt. Schlussendlich war es ja auch eine richtige Entscheidung und dadurch dann auch der Elfmeterpfiff und dann natürlich auch noch kurz vor Schluss der Platzverweis in der 90. plus 1 mit der gelb-roten Karte, auch für mich eine richtige Entscheidung. Da darf natürlich der Spieler von Dresden so nicht hingehen, kurz vor Spielschluss. Wenn er weiß, er hat schon eine gelbe Karte, muss er da einfach schlauer in den Zweikampf gehen. So gibt es gelb-rot, da blieb für Felix Wagner auch nichts anderes übrig, als die Karte zu ziehen. Natürlich ärgerlich für Dresden, aber sie konnten es ja noch dann bei dem 1-1 belassen. Also man sieht, Felix Wagner hatte in dieser Partie einiges zu tun. Denn auch kartentechnisch, wie gesagt, die gelb-rote Karte, dann gab es noch eine gelbe Karte für Dresden und 3 gelbe Karten für Bielefeld. Also war schon ein ruppiges Niveau, aber noch alles relativ fair. Eben auch, weil Felix Wagner nicht sofort eine kurze Leine hatte und das Spiel gefühlt nach jedem Zweikampf mit Gelb geahndet hat. Jeder Zweikampf mit Gelb geahndet wurde von ihm, sondern wirklich auch eher wusste um die Brisanz dieses Spiels. Man hat ihn aber sofort angesehen, mit was für einer Körperhaltung er reingeht. Das ist sehr wichtig bei solchen Spielen, bei solchen Schiedsrichtern, dass sie auch mit dem Selbstbewusstsein auftreten, was ich fand, was Felix Wagner an diesem Spieltag gut gezeigt hat. Und ja, das war auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Leistung von ihm. Dementsprechend der Hellpfiff der Woche, Felix Wagner.
Hey Leute, ich habe da wieder was richtig Tolles für euch. Ihr seid Single oder eure Freunde sind Single und Dating-Apps frustrieren euch einfach nur noch? Dann habe ich hier die Lösung für euch. Das neue Show-Konzept kennt ihr schon, erfunden in Köln, mittlerweile deutschlandweit zu finden. Und hier stellen eure Freunde euch dann per PowerPoint-Präsentation vielen Single-Leuten vor. Keine Angst, es ist ein Safe Space dort. Nebenbei gibt es auch noch leckere Getränke und einige weitere schöne Extras. Also schaut in die Shownotes und kauft euch Tickets für die nächste Version von Kennt ihr schon? Bald auch in eurer Stadt. Und damit sind wir schon wieder am Ende dieser wunderbaren, ereignisreichen Tornetz-Podcast-Folge angelangt. Vergesst nicht, wenn diese Folge rausgekommen ist, dann ist der Deadline Day fast vorbei, das Transferfenster schließt. Bedeutet natürlich auch, wir können da nicht mehr auf die aktuellsten Transfers eingehen. Wenn noch was Interessantes passiert, werdet ihr es aber definitiv auch über uns erfahren. Aber was wäre eine Tornetz-Folge ohne unsere Top 11? Die 11 Tornetzer des 20. Spieltags in der zweiten Fußball-Bundesliga fangen im Tor an. Dort haben wir Johannes Schenk von Preußen Münster. Einige gute Taten, die der junge deutsche Keeper zu verzeichnen hatte gegen den 1. FC Nürnberg und hat damit den Münsteranern einen Punkt gerettet. Davor dann von links nach rechts in der Dreierkette zum einen Kevin Ehlers von Eintracht Braunschweig. Defensiv gegen auch einen eher harmlosen KSC gut gestanden. Vorne den wichtigen Siegtreffer für die Braunschweiger erzielt. Als Mittelmann Maximilian Rohr von der SV Elversberg. Eine Torvorlage, aber auch ein Eigentor. Nichtsdestotrotz ein super Spiel, starker IV, der nach seinem Eigentor auch nicht aufgesteckt hat, sondern die Mannschaft, die Elversberger weiter nach vorne getrieben hat. Deswegen ein vorbildlicher Mann. Und daneben dann noch Leandro Morgalla vom VfL Bochum, wie bereits in der vergangenen Woche, fühlt sich als dritter Innenverteidiger respektive Rechtsverteidiger beim VfL Bochum immer wohler, hat auch seine Aktien beim Sieg der Bochumer gegen Schalke immer wieder auch offensiv und mutig nach vorne verteidigt, somit auch teilweise Angriffe der Knappen, vor allem durch Gang 1 im Keim erstickt. Auf den Schienenpositionen links Klein Rösings Großer der Woche Gerrit Oltmann und rechts Pat Goff. Ein Treffer selbst erzielt, ein vorbereitet beim 3:1-Sieg der Elversberger in Lautern. Mehr muss ich nicht sagen. Im Zentralmittelfeld dann Enzo Leopold von Hannover 96, wieder der Chef im Mittelfeld gewesen. Wird in der kommenden Saison definitiv Bundesliga spielen, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Absoluter Leader und Anführer und natürlich den sehr wichtigen Treffer in Magdeburg zum Hannoveraner Sieg erzielt. Auf den Flügelpositionen dann Fabian Riese von Hertha BSC Berlin, früh ein Treffer erzielt und auch ansonsten zeigt er immer mehr, dass er wieder an sein Leistungsmaximum kommt, nur der Output könnte eventuell noch etwas höher sein. Und auf der rechten Seite Daisuke Yokota von Hannover 96 hat sich jetzt auch in die erste Elf bei Christian Pitz endgültig festgespielt. Wuselig und hat die Magdeburger Defensive das ein oder andere Mal richtig in Bedrängnis gebracht. Und vorne dann Darmstadt doppelter Schütze Fraser Hornby und daneben Soma vom 1. FC Nürnberg. Unglaublich viel Betrieb gemacht, nur der Output hat etwas gefehlt. Das war's also mit den 11 Tornetzern des 20. Spieltags. Grafik findet ihr wie immer heute ab 20 Uhr auf unserer Instagram-Seite _tornetz_. Und hiermit verabschiede ich mich auch von euch. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche und wir hören uns dann am kommenden Montag schon wieder, wenn es wieder heißt Tornetz, der zweite Fußball-Bundesliga-Podcast. In dem Sinne, ich verabschiede mich von euch. Gehabt euch wohl. Euer Tornes-Host Jan Klein-Riesing.